Ja, ich habe tatsächlich gedacht, wir stellen uns einfach mal vor, wir wären im Café. Denn ich würde euch gern ein bisschen mitnehmen, so in das Feeling. Keine Angst, ich mache das nicht zu extrem. Und so ein bisschen ist es natürlich auch immer anders, je nach Kultur. Aber ich würde gerne, ja, stellt euch einfach vor, dass ihr jetzt an kleinen Tischchen sitzt. Vielleicht so mit euren Nachbarn, immer so zu zweit, zu dritt. Ihr sitzt an einem kleinen schönen Tisch, ihr habt euren Kaffee, euren Cappuccino, euren kleinen Tee oder was auch immer ihr gerne habt. Habt ihr dort stehen, vielleicht gibt es noch ein bisschen Gebäck und es gibt noch ein paar Leckereien. So. Und ich möchte euch gerne so ein bisschen mit reinnehmen, wie wir das bei uns machen. Oft, es wird immer ein bisschen anders, aber ich kann das nie so genau sagen. Aber wir wollen gemeinsam uns einen spannenden Bibeltext anschauen. Und ich habe gedacht, wenn ich schon mal da bin, ich möchte euch gerne einen Bibeltext ja, mit euch teilen oder auch einen, den Jesus mir aufs Herz gelegt hat, wo es um Mission geht, wo es darum geht, wie Gott Menschen erreicht und wie wir daran beteiligt sind. Und ich finde, diese Geschichte ist toll, ich liebe die sehr. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr mich gern begleiten in die Apostelgeschichte. Und zwar Apostelgeschichte Kapitel 8. Mich persönlich hat die Apostelgeschichte immer sehr fasziniert, weil ich so das Gefühl hatte, das ist ja eigentlich das, was mir irgendwie am nächsten steht. Das sind jetzt die Nachfolger Jesu, da bin ich auch einer von. Nachdem Jesus nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist, als Mensch, sondern er in den Himmel aufgefahren ist und ihnen jetzt seinen Heiligen Geist geschickt hat und jetzt fangen sie an, ja, als seine Nachfolger zu leben und der Geist ist mit ihnen. Also das beschreibt doch eigentlich auch ganz gut unsere Situation. Deswegen finde ich die Apostelgeschichte sehr, sehr spannend. Und ich möchte mit euch den Text angucken, Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Es geht hier um einen Mann, der heißt Philippus. Und wir werden mal sehen, welche Abenteuer Philippus hier so erlebt. Ich nenne es mal so. Das heißt, ich lese euch einmal vor, Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Ich lese hier nach einer etwas leicht lesbaren Übersetzung, Neues Leben, Bibel ist das, glaube ich. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden, auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Bis hierhin. Eine verrückte Geschichte, oder? Ich finde es eine sehr verrückte, spannende Geschichte irgendwie. Philippus und dieser äthiopische Beamte und was dann so alles passiert und wie perfekt irgendwie alles vorbereitet ist. Ich möchte euch direkt zum Aufwärmen eine kleine Frage geben. Das heißt, ihr dürft jetzt an euren kleinen Tischen, an denen ihr ja jetzt sitzt, Einfach euch so nach rechts und links drehen, zu zweit, zu dritt, einfach kleine Grüppchen bilden und euch mal so 2-3 Minütchen über diese Frage austauschen. Ja, ich gebe euch nur 2-3 Minuten und bitte tauscht euch über die Frage aus tatsächlich und nicht über viele andere Dinge. Es gibt viel Spannendes, was man entdecken könnte. Meine Frage ist, wer ist eigentlich dieser Philippus? Vielleicht wisst ihr ja sonst von dem, was vorher in der Apostelgeschichte steht, etwas über Philippus. Wer ist dieser Philippus und was können wir hier in dieser Geschichte über ihn lernen? Wie handelt er? Was können wir über Philippus entdecken jetzt in dieser Geschichte? Okay, das ist die Frage. Wer ist Philippus und was können wir über ihn entdecken? Also, ihr habt 2-3 Minuten mit euren Nachbarn, fühlt euch frei und redet ein bisschen über diese Geschichte. So, okay. 2-3 Minuten gehen ganz schnell vorbei. Das war nur kurz ein kleiner so Absprung ins Thema hinein. Jetzt würde ich das normalerweise bei uns so machen im Café. Jetzt lasst doch mal hören, was habt ihr so geredet an euren Tischen? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich sage es einfach mal so. Wer war Philippus? Ihr dürft mal 1-2 Sachen reinrufen. Wer möchte? Bitte? Er war Fischer? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es handelt sich bei diesem Philippus nicht um den Apostel, um den Jünger Jesu Philippus am Anfang, sondern das scheint einer dieser Diakone gewesen zu sein, die kurz vorher, weiß nicht, im Kapitel 6 der Apostelgeschichte wird das berichtet, gewählt wurden als, im Grunde als Mitarbeiter, als Helfer. Die sollten helfen, etwas zu organisieren, ich sag's mal so. Ja? Was habt ihr noch rausgefunden über Philippus? Noch jemand?
Frech?
Frech?
Ja, genau.
Traut sich was? Ja, spannend. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht ein einsamer Wagen in der Wüste war, sondern wenn das ein hoher Beamte war, der Schatzmeister, dann wird das eine Karawane gewesen sein, vermute ich mal, mit einigen mehr, die da noch dabei waren, oder? Und er traut sich was, der Philippus. Ja, ja. Eine Sache noch. Er wurde als Werkzeug gebraucht, ja. Er wurde als Werkzeug gebraucht und ich sage auch, und er hat sich auch als Werkzeug gebrauchen lassen, richtig? Ich habe gedacht, also kurz als Hintergrund, diese Geschichte beginnt ja sozusagen in Samaria. Kurz vorher, was passiert ist, diese Diakone werden gewählt. In Jerusalem wird jemand, der Stephanus, wird gesteinigt. Ist sozusagen der Erste, der ja, sein Leben lassen muss in der Nachfolge von Jesus. Und dann beginnt viel Verfolgung und aus Jerusalem, viele verlassen Jerusalem und verteilen sich in die Gebiete drumherum. Philippus geht zum Beispiel nach Samaria, dort erlebt er schon einige spannende Sachen, wenn wir die erste Hälfte des Kapitels lesen würden, das ist sehr spannend. Er erzählt von Jesus, wo auch immer er herkommt, er erzählt von Jesus und es passieren Wunder. Und jetzt passiert hier diese spannende Geschichte. Und ich finde, was ich so toll finde, ist, das steht da so simpel, ein Engel des Herrn sprach zu Philippus. Oder ein bisschen später heißt es, der Heilige Geist sagte zu Philippus. Das klingt alles so einfach. Oder? Mein erster Impuls ist, ich weiß nicht, ob das so einfach war. Wie hat er das gehört? Wie hat er das gewusst? Gut, der Engel, wenn da vielleicht wirklich ein Engel im Zimmer stand, keine Ahnung, das ist schon heftig. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat. Aber der Heilige Geist sprach zu Philippus. Was ich daraus lese, ist, dieser Philippus, auf jeden Fall hat er eine enge Beziehung mit Gott gelebt, oder? Der muss irgendwie Gemeinschaft, ein Gebetsleben wird er gehabt haben. Er wird irgendwie Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, dass er so einfach die Stimme Gottes erkennen konnte, wenn Gott mit ihm geredet hat. Ich glaube nicht, dass das eine donnernde Stimme vom Himmel war, eine akustische Stimme. Ich glaube, dass das viel mehr vielleicht so ein leichter Impuls in sich drin war, wie der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Ich vermute das. Und ich glaube, der Philippus hatte auf eine Art und Weise ein intimes Gebetsleben mit Gott kultiviert, dass er das mitbekommen hat, wenn der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Ich sage das mal so. Also ich glaube, der hatte Gemeinschaft mit Gott. Und dann, was ihr auch gesagt habt, er war irgendwie verfügbar für Gott. Er hat sich gebrauchen lassen. Er war gehorsam auch. Gott sagt ihm was und sofort steht er auf und tut das. Da ist nicht viel Diskussion. Er tut einfach das, was Gott ihm aufgetragen hat. Ist vielleicht sehr simpel, wenn ich das so sage, aber ich finde das schon wichtig, das zu erkennen. Gott spricht zu ihm und er ist gehorsam. Das zeichnet ihn aus. Dann kommt diese Geschichte, er ist mutig, vielleicht sogar frech, er traut sich was, er nähert sich diesem Mann, läuft daneben her. Ja, er hat schon Mut. Ich weiß nicht, ob ihn das auch ein bisschen Überwindung gekostet hat, keine Ahnung. Ob er bereit war, ein Risiko einzugehen für Jesus. Ich denke mir auch, er war aufmerksam. Er hat ja den nicht einfach so angesprochen. Er hat sich genähert und er hat die Augen offen gehalten und die Ohren. Er hat gesehen, was passiert hier. Oh, ich höre, der liest gerade in der Bibel, also in der Schriftrolle von Jesaja, aber der liest Gottes Wort. Und er liest das, hey, das heißt, wir haben einen Anknüpfungspunkt irgendwo. Wir haben was, wo wir vielleicht drüber reden können. Und dann fragt er ihn, verstehst du eigentlich, was du da liest? Also ich finde es sehr spannend. Ich glaube, der Philippus war schon ja, sehr offen. Er hat genau hingehört, hat genau beobachtet. Ist vielleicht nicht zu plump an die Situation gegangen, sondern hat erstmal gehört, in welcher Situation ist dieser Mann hier? Gott hat mir nur gesagt, ich soll hier nebenher laufen, neben dem Wagen. Und jetzt muss ich mal hinhören, muss ich mal die Augen offen halten, mal sehen, was passiert. Und dann habe ich noch gedacht, irgendwo, glaube ich, ist dieser Philippus auch vorbereitet. Ich will nicht sagen, er hat sich selbst vorbereitet, aber das ist jemand, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet, dann kann er auch von Jesus Zeugnis geben, dann kann er auch jemandem die gute Botschaft erzählen. In dem Moment sprudelt es, glaube ich, nur so aus ihm heraus, dass er von Jesus erzählen kann. Das ist jemand, der kannte seinen Herrn, der kannte seine Bibel. Ja? Das ist jemand, der war dann nicht auf den Mund gefallen in dem Moment, sondern er hatte etwas, was er ihm erzählen konnte. Und das finde ich auch spannend. Ich glaube, er war innerlich vorbereitet. Ich nenne es mal so. Ich finde die Geschichte super faszinierend. Ich stelle euch gleich noch eine zweite Frage, aber vorher möchte ich mal wissen von euch, wer von euch hat schon mal eine ähnliche Situation erlebt in seinem Leben wie der Philippus? Habt ihr schon mal sowas erlebt, wo so eine vorbereitete Situation irgendwie war, wo Gott euch irgendwo hingeschickt hat, sage ich mal, nicht unbedingt ein Ort, oder wo Gott euch irgendwie deutlich gemacht hat, das und das ist jetzt dran und ihr habt es getan und vielleicht ist jemand zu Jesus gekommen durch sowas? Wer von euch würde so eine Situation gerne mal erleben? Wem von euch macht das eher Angst, vielleicht so eine Situation? Es ist ein bisschen kribbelig, oder? Es ist nicht ganz so, es steht hier so einfach, aber wie würde ich regieren in so einer Situation, denkt man sich vielleicht. Was ich so spannend finde, ich liebe an dieser Geschichte, das habt ihr auch gesagt, wie Gott und Philippus zusammenarbeiten in diesem Moment. Irgendwie, das ist ja nicht nur der Philippus, der sich da was vornimmt und ich mache das jetzt mal, sondern es ist wirklich eine sehr besondere Art der Zusammenarbeit und geleitet vom Heiligen Geist passiert hier ganz viel. Deswegen ist jetzt meine zweite Frage, die ich euch stelle, über die dürft ihr auch noch mal 2-3 Minuten reden. Hier ist jetzt diese Zusammenarbeit, aber was macht eigentlich Philippus und was macht eigentlich Gott? Also was ist der Part, den Philippus übernehmen muss und was ist der Part, den Gott übernimmt? Versucht mal in der Geschichte zu entdecken, so das Handeln von Philippus und das Handeln Gottes. Okay? Also nochmal 2-3 Minuten, tauscht euch mal darüber aus und ich bin gespannt, was euch da so auffällt. Los geht's. Okay. Ich unterbreche euch leider schon wieder. Also ihr dürft gern nachher beim Essen noch weiter darüber sprechen. Da habt ihr viel Zeit. Kurze rhetorische Frage. Was glaubt ihr, wer hatte den schwierigeren Part und wer hat den einfacheren Part? Wer musste den größeren Anteil tragen an der Sache? Wahrscheinlich Gott, oder? Philippus hatte nicht die sonderlich schwere Aufgabe. Also ich habe mir so gedacht, was ist das, was Philippus tatsächlich eigentlich tun muss? Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, er hatte ein Gebetsleben. Ich glaube, er hat Beziehung mit Jesus kultiviert und war deswegen vorbereitet. Er kannte Gottes Stimme. Er wusste, was sein Auftrag war. Er konnte jemandem das Evangelium sagen. Letztendlich, er hat Beziehung gelebt mit Jesus. Ich sage es mal so einfach. Er hat investiert in Beziehung mit Jesus. Er hat das kultiviert. Ich mag dieses Wort dafür, weil ich glaube, dass es etwas ist, was man kultivieren kann, wo man aber natürlich dementsprechend auch Zeit und Priorität rein investieren muss, damit man es wirklich kultiviert. Das sehe ich bei Philippus. Dann muss er gehorsam sein, auf das hören, was Gott ihm sagt. Und, sage ich mal, in der Situation dem Menschen liebevoll begegnen, sensibel, liebevoll, mit offenen Ohren. Und letztendlich ja, muss er ein bisschen einfach aktiv werden und in diese Zusammenarbeit mit Gott ja nicht eintreten, er ist schon drin, aber er muss aktiv werden, er muss dann ja in diesem Fall die Gelegenheit nutzen, ich nenne es mal so. Das ist so der Part, den Philippus eigentlich nur übernehmen muss. Gut, am Ende tauft er ihn natürlich noch. So. Was ist das, was Gott macht? Und ich finde es super begeisternd. Ich denke mir, Gott hat diesen Beamten doch schon längst vorher vorbereitet. Hier steht, der kam aus Jerusalem, er war dort, um anzubeten. Das heißt, der war schon längst auf der Suche nach Gott. Der hatte möglicherweise schon was von Gott gehört irgendwie. Von Jesus wohl ganz offensichtlich noch nicht. Aber er war auf der Suche nach Gott. Er war dahin gefahren, um ihn anzubeten, um ihm Ehre zu erweisen, um irgendwie in Kontakt zu diesem Gott zu kommen, oder? Das war einer, der war auf der Suche. Der war total vorbereitet. Er liest die Bibel. Wer weiß, ob er diese Schriftrolle sich da in Jerusalem gekauft hat und jetzt auf dem Rückweg ist er dabei, sie durchzulesen. Und könnte ja sein. Er liest in Gottes Wort und das macht was mit ihm. Er hat Fragen. Ich denke mir, wie das vorbereitet ist, das ist ja der Hammer. Das ging ja gar nicht besser. Also er liest in der Bibel tatsächlich aus Jesaja 53, aus der großen Prophetie, die auf den Messias, auf Jesus hindeutet, schlechthin. Also so die Paradeprophetie, so ein bisschen nimmt man das manchmal. Also ich meine, besser ging es ja nicht. Das besser vorbereitet konnte das ja nicht sein, oder? Es ist auch Gott, der das Ganze initiiert, der zum Philippus sagt, hey Philippus, oder am Anfang sogar durch einen Engel, ihm sagt, hier, ich habe einen Auftrag für dich, geh bitte dorthin. Und er sagt ihm ja erstmal nicht viel mehr. Er sagt nur, geh da und dahin. Er sagt ihm einen Ort. Er sagt ihm nicht, was da passieren wird. Er sagt ihm nicht, dass er da jemanden treffen wird. Er sagt ihm eigentlich gar nichts. Er initiiert das Ganze nur und gibt dem Philippus so einen leichten Tritt, sag ich mal vorsichtig. Und dann leitet er ihn aber auch weiter. Als er da ankommt und diese Leute sieht, diese vielleicht Karawane, diese Wägen, die dort fahren, da kommt so der nächste Impuls. So, und jetzt gehst du bitte hier neben diesem Wagen her. Also Gott initiiert das Ganze und er leitet das, er hat das in der Hand, er schiebt ihn an so ein bisschen. Das macht alles Gott, oder? Ich finde das spannend. Ich habe schon gesagt, diese Gelegenheit, die sich da bietet, die war doch auch total von Gott vorgegeben. Also diese Steilvorlage, die er ihm praktisch gibt mit dem Bibeltext. Philippus nutzt das und fragt, hey, verstehst du, was du da liest? Und ich finde auch klasse die Antwort. Der Beamte antwortet nicht, nein, leider nicht. Sondern er antwortet, wie soll ich denn, wenn es mir keiner erklärt? Also da ist schon wieder die Tür so weit offen. Ich brauche jemanden, der es mir erklärt, bitte. Und dann lädt er ihn doch sogar ein, er lädt Philippus ein, mit auf seinen Wagen aufzusteigen. Verrückt, oder? Wenn man sich das mal überlegt, dieser hohe Beamte lädt da irgendjemanden, der gerade zufällig neben seinem Wagen auftaucht, ein, mit in seinen Wagen einzusteigen. Aber irgendwie sehe ich da viel Gottes Hand im Spiel, da ist viel vorbereitet. Das hat alles der Philippus nicht gemacht, der hat da nicht viel dran zu tun gehabt. Er ist dann nur bereit und steigt dann eben mit ein und ist bereit, mit diesem Mann zu reden, ist bereit, sich Zeit zu nehmen für ihn, er ist liebevoll ihm gegenüber, er geht auf das ein, was dieser Mann braucht, seine Fragen, sein Suchen. Ich würde es zusammenfassen mit, er zeigt ihm Liebe ein Stück weit. Er ist liebevoll ihm gegenüber. Er hat Zeit, interessiert sich für ihn. Wer weiß, was noch alles, wie nett er mit ihm umgeht. Ich vermute, er ist nett mit ihm umgegangen. Und dann ist es auch wieder Gott, der in diesem Gespräch und wie Philippus ihm dann die gute Botschaft erzählt, das Herz dieses Mannes so berührt, dass er von sich aus sagt, als sie am Wasser vorbeikommen, hier ist Wasser, darf ich mich taufen lassen? Also ganz offensichtlich hatte Philippus von der Taufe gesprochen, hatte ihm erzählt, hey, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du dein eigenes Leben niederlegen und ein neues Leben bekommen, von neuem geboren werden, untertauchen mit Jesus in Jesu Tod und neu auferstehen, so wie in Römer 6 zum Beispiel es erklärt wird. Aber es ist der Beamte, der sagt, hier ist Wasser, kann ich mich taufen lassen? Auch da hat Philippus nicht drauf gedrängt oder irgendwie, sondern Gott hat das vorbereitet, Gott hat das angerührt in seinem Herzen, oder? Und dann ist auch der Heilige Geist der diesen Menschen dann, diesen Beamten, frei macht, der ihm Freude schenkt, steht hier, voller Freude zieht er dann seines Weges weiter, der ihn verändert, der ihm, ja, ein neues Leben schenkt, kann man so sagen. Und dann finde ich das auch sehr, sehr spannend, dass es der Heilige Geist ist, der sozusagen entscheidet, okay, hier ist dein Job jetzt getan, Philippus, und er kann ihn einfach wegnehmen, flupp, und gibt ihn woanders hin, weil er sagt, okay, du hast deinen Part getan. Also ich finde es super spannend, wer hier was übernimmt. Alles gut, da läuft gerade die Hörbibel. Wenn ihr kurz helfen dürft, gerne. Ich glaube, dass Gott auf dieselbe Art und Weise ganz, ganz viele Menschen vorbereitet hat. Ja? Und ich weiß nicht, wenn du jetzt an deine Freunde denkst, deine Nachbarn, vielleicht deine Arbeitskollegen, Studienkollegen etc. etc. Ich glaube, da sind einige Leute, die Gott auf dieselbe Art und Weise vorbereitet hat. Vielleicht denkst du an manche Familienangehörigen und wünschst dir seit langem, ich wünsche mir, dass die Jesus kennenlernen. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Gott sich das noch viel mehr wünscht als du. Dass er noch viel, viel mehr diese Menschen ja, sucht und vorbereitet und zu sich zieht. Manchmal dauert das seine Zeit, aber Gott arbeitet schon längst an ihnen. Und ich glaube, dass Gott viele von uns benutzen möchte, uns alle dazu benutzen möchte, solche Begegnungen mit ihm zu schaffen. Ja? Und ich meine, wir sind dazu berufen, wir könnten jetzt Bibelstellen wie Matthäus 28, diesen berühmten Missionsbefehl, wo Jesus seinen Nachfolgern aufträgt, geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen, ja, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, all das zu halten, all das zu befolgen, was ich euch beigebracht habe. Also es soll weitergehen, es soll sich ausbreiten. Das ist eine Berufung für uns alle. Deswegen frage ich mich, und ich liebe das, diese Geschichten dann am Ende noch so anzuschauen, was können wir daraus jetzt lernen? Was spricht Gott uns ins Herz durch diese Geschichte? Vielleicht zu fragen, wo findest du dich in dieser Geschichte? Und ich vermute, viele von uns, und ich selber schließe mich da ein, würde sagen, ich finde mich oder sollte mich finden eigentlich in diesem Philippus. Ich bin wie Philippus ein Nachfolger von Jesus. Wie er. Ich bin genauso qualifiziert, wie Philippus es war. Jesus lebt in mir. Was kann ich lernen? Was können wir lernen von diesem Philippus? Und ich weiß, Wiederholung stärkt das, dass man das lernen kann. Ich möchte das gerne nochmal sagen. Ich glaube, eine Sache, die wir lernen können von Philippus ist, such die Intimität mit Jesus. Kultiviere deine Beziehung mit Gott. Es klingt so einfach, es klingt so banal. Ich glaube nicht, dass es banal ist. Es ist unglaublich kraftvoll. Wie viel sind wir bereit zu investieren in unsere Jesus-Beziehung, zu kultivieren, damit da etwas wachsen kann, damit Gott uns innerlich vorbereiten kann, damit wir in solchen Situationen ja auch jemand sind, aus denen es übersprudelt und denen wir ganz einfach anderen das weitergeben können, was Gott uns gegeben hat. Ja? Ich habe einen jungen Mann bei uns in der Gemeinde, der ist auch Teil aus diesem Leiterteam, aus diesem Team, das wir ausbilden. Er ist Brasilianer und er kam neulich zu mir und hat gesagt, Chris, mir ist was ganz Komisches passiert. Ich habe da meine ganzen Arbeitskollegen und in letzter Zeit ist das so, ich weiß nicht, in meiner Gemeinde früher habe ich gelernt, ich soll immer den Leuten von Jesus erzählen. Und ich habe das versucht, ich wollte ja gehorsam sein, ich wollte das so machen. Aber in letzter Zeit ist es so, ich habe die einfach so auf dem Herzen, ich habe die so gerne und ich würde denen so gern oft viel mehr von Jesus erzählen und ich weiß nicht, ob das okay ist. Christ, was ist falsch mit mir? So ungefähr. Ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass was falsch mit dir ist, aber ich habe dich erlebt in den letzten Jahren und ich sehe, wie viel du investiert hast in einfach Beziehung leben mit Jesus und ich glaube, da ist etwas, was ganz natürlich sich verändert in deinem Leben. Du bist nicht mehr, wie du vielleicht vorher warst, aus der Gemeinde, aus der er kam, einfach ein religiöser Mensch, der versucht, die Regeln zu befolgen, sondern Jesus hat in seinem Herzen etwas getan. Das ist der Hammer. Also, suche diese Intimität, diese Beziehung mit Jesus. Ein zweiter Punkt, den ich sehr spannend finde, den ich auch sehr persönlich lerne daraus und ich glaube, wir lernen können, ist, sei gehorsam. Wenn Gott was sagt, sei gehorsam. Ich weiß, es ist manchmal vielleicht ungemütlich, es ist manchmal nicht das, was ich mir gedacht hatte, habe ich vielleicht auch gerade gar keine Zeit dazu, weil ich eigentlich was anderes zu tun habe. Ich bin gerade auf dem Weg hier und dahin und jetzt passt es mir gerade wirklich nicht, Gott, dass du sagst, geh neben diesem Wagen her oder hör genau hin, was diese Person gerade hat. Das passt mir gerade nicht. Das ist ja manchmal so. Ich lerne hier, sei gehorsam. Und ich habe das ja oft erlebt, dass es so kleine, so eine leise, kleine Stimme sein kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich nach Hause gehe vom Café, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege, die ich gehen kann. Einer ist der schnelle, direkte Weg und einer ist etwas länger, so ein bisschen drumherum. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass dann ich so diesen Eindruck habe im Herzen, Chris, geh heute den langen Weg. Geh heute mal den langen Weg. Und ich nicht weiß, warum, aber mittlerweile gelernt habe, dass es oft der Heilige Geist ist, der so leichte Impulse setzt. Und es ist immer mal wieder passiert, dass ich dann auf diesem langen Weg einer bestimmten Person begegne, die gerade sagt, Chris, ich wollte dich schon anrufen, ich muss dringend mit dir reden, etc. Oder sagt, oh, das ist ja gut, dass ich dich gerade treffe, ich wusste gerade nicht, mit wem ich reden soll, ich habe mich nicht getraut, gut, dass du da bist, hast du mal kurz eine Minute. Wo ich merke, wow, das waren wie so vorbereitete kleine Situationen. Wenn ich nicht auf Jesus gehört hätte in dem Moment, auf diesen Impuls, geh mal heute den langen Weg, dann wäre das nicht zustande gekommen. Also sei gehorsam. Und manchmal ist es auch sich überwinden, manchmal ist es ein Risiko eingehen, weil, ja, wie Gott hier eben ihm nicht genau erzählt, Philippus, das und das und das wird alles passieren, sondern ihm nur sagt, geh mal dahin. Und dann die Augen offen halten und schauen, was passiert. Okay. Ein drittes, was ich lerne von Philippus, ist auch dieses offen für Menschen sein. Sei einfach, bring ihnen Liebe entgegen. Das kann sein, hab Zeit für sie, hör genau hin, sei bereit für das, was sie gerade brauchen. Manchmal sind wir vielleicht auch so, dass es uns viel wichtiger ist, dass wir dem anderen erzählen können, was wir ihm immer schon mal erzählen wollten, statt dass wir hören, was liegt ihm eigentlich gerade auf dem Herzen, ihm oder ihr. Was möchte dieser Mensch mir jetzt gerade sagen? Was bewegt den anderen? Nicht nur, was bewegt mich denn gerade? Und ich glaube, da lerne ich viel über ja, diese Liebe, die Philippus hat. Und auch da fällt mir eine junge Frau ein, auch aus unserer Gemeinde. Sie hatte eine schwere OP vor kurzem, war noch dabei, sich zu erholen, aber wollte gerne einen Spaziergang machen. Und ist in dieses Stadtviertel, was ich euch gezeigt habe, wo wir das sozialdiakonische Projekt gestartet haben, dort ist sie hinspaziert. Sie hatte keine Kraft, um jetzt viel mitzuarbeiten, viel mit Sport zu machen, aber sie wollte einfach dorthin gehen, hat sich dann auf eine Bank gesetzt zu einer älteren Frau, die da saß. Und aus dieser älteren Frau sprudelte es einfach raus. Die hat ihr Leben erzählt. Und sie war einfach da und hat neben ihr gesessen und hat sich das angehört, war für sie da. Und am Ende ist ein tiefes Gespräch über den Glauben daraus entstanden. Wie genau? Ja, weiß ich nicht. Das war irgendwie auch von Gott vorbereitet, geführt. Die Initiative ging von dieser anderen Frau eigentlich aus. Und die junge Frau hier aus unserer Gemeinde war einfach nur da. War einfach nur da für die Frau und hatte Zeit für sie. Und so viel ist daraus entstanden, bis hin, dass sie ihr ihre Wohnung zeigen wollte und dann zu uns ins Café, zu einem Gottesdienst gekommen ist und mehr von Jesus hören wollte. Also ich weiß noch nicht, wie es jetzt weitergegangen ist. Das war die Woche, bevor ich hergekommen bin. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit dieser Frau. Ja, und das Letzte, was ich auch lerne von Philippus, ist dieses Vertrau auf diese Zusammenarbeit. Gott übernimmt sowieso den Löwenanteil sozusagen. Aber steig mit ein. Mach deinen Part. Geh du deinen Schritt. Wenn sich diese Gelegenheit bietet, dann darfst du auch gerne erzählen von der Hoffnung, die in dir ist. Ich glaube, Petrus schreibt das in seinem Brief so. Seid alle Zeit bereit, Zeugnis zu geben von dieser Hoffnung, die da in euch ist. Sind wir da allzeit bereit dazu? Es geht ja nicht immer nur darum, dass wir unbedingt das allen aufzwängen wollen, sondern wenn sich diese offensichtliche Gelegenheit auftut, ja, dann sei doch bereit und nutze sie auch. Und das lerne ich auch hier von Philippus. Und wir, ja, ich habe schon erzählt, wir gehen öfter mal auf die Straße und spazieren ein bisschen durch Salamanca mit diesem Herzen zu beten und zu sagen, Jesus, zeig du uns, wenn hier irgendwo eine Gelegenheit ist, ob sich hier irgendwo was bietet. Und manchmal gibt es kurze Gespräche mit Leuten, manchmal gibt es sehr tiefe Gespräche über den Glauben. Und einmal hatten wir das, dass wir vorher den Eindruck hatten, wir sollten einen jungen Mann, einen Jugendlichen, einen großen blonden Jugendlichen, hatten wir einfach so als Impuls im Kopf. Das heißt, wir sind ein bisschen durch die Straßen gegangen, haben die Augen offen gehalten, ob wir einen großen blonden Jugendlichen sehen. So. Wir haben auch 2, 3 angesprochen, die wussten das nicht, was das war. Und dann, als wir schon auf dem Weg zurück nach Hause waren, zurück ins Café waren, da haben wir wieder einen gesehen und wir hatten den Eindruck, ich glaube, das ist der, mit dem müssen wir reden. Und dann hat hier die junge Frau, wir waren so zu dritt in der Dreiergruppe unterwegs, die eine hat ihn angesprochen, hat gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wir wollten einfach kurz mit dir reden, wollte ihm einfach nur erzählen, dass Jesus ihn lieb hat. Und er guckte so ein bisschen so, als ob er nicht verstehen würde. Dann haben wir gemerkt, oh, er redet, glaube ich, kein Spanisch. Wir haben es auf Englisch probiert, auf Englisch konnte er ein bisschen mehr sagen. Und ich hörte dann, als Freunde von ihm aus dem Supermarkt in der Nähe zurückkamen und sich dazugestellt haben, dass die anfingen, auf Deutsch miteinander zu reden. Und das war dann für mich so, da ist die Gelegenheit, da ist auf einmal diese Tür. Dann konnte ich auf Deutsch mit ihnen weiterreden, habe erzählt, hey, ich bin auch aus Deutschland, wo kommt ihr her, keine Ahnung. Und dann stellte sich heraus, es war eine Gruppe von Konfirmanden, die auf einer Konfirmandenfahrt waren in Salamanca. Und am Ende stand da eine 15-16-köpfige Gruppe auf einmal um uns herum. Und um die Geschichte ganz kurz zu machen, wir konnten ihnen von Jesus erzählen. Wir durften beten für sie. Einige hatten Schmerzen. Wir haben 2, 3 Heilungen in dem Moment erlebt, wo ihre Schmerzen komplett verschwunden sind in ihrer Schulter und Dinge, die passiert sind. Und es sind 4 Leute, die ihr Leben Jesus geben wollten in dem Moment. Ich sag mal, leider ist so ein bisschen das passiert wie mit Philippus, nur andersherum. Gott hat sie dann sehr, sehr schnell weggenommen, weil sie am nächsten Tag wieder nach Deutschland zurückgereist sind und wir konnten nicht so richtig viel weiter im Kontakt bleiben. Aber ich konnte ihnen dann sagen, redet mal mit eurem Pastor, mit dem ihr Konfirmandenunterricht macht über das, was hier heute passiert ist und fragt ihn mal, wie es jetzt weitergeht und so. Ich wollte sie irgendwo an irgendwen verbinden und hoffe, dass es gut weitergegangen ist mit ihm. Aber auch das war wie eine vorbereitete Situation, wo man dann irgendwo diese Gelegenheit einfach nutzen musste. Und es ist erstaunlich, was dann manchmal passieren kann. Okay. Ich möchte noch eine andere Sache sagen. Vielleicht würdest du nämlich heute sagen, ich kann mich mit diesem Philippus überhaupt nicht identifizieren. Ich identifiziere mich viel mehr mit diesem Beamten eigentlich. Ich glaube, da ist ein Gott, aber ich kenne ihn nicht so richtig. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Gott. Und da möchte ich dir sagen, ich glaube, Gott ist viel mehr auf der Suche nach dir, als du nach ihm. Und ich glaube, dass das dann kein Zufall ist, dass wir heute über diese Geschichte reden. Weil Gott selbst ist so sehr auf der Suche nach dir, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, um zu zeigen, wie Gott ist, welches Herz voller Liebe Gott hat für uns, für dich, für mich. Und dass er bereit war, sein Leben zu geben. Er ist am Kreuz gestorben, um alle Sünde und alles, was uns trennt von Gott, trennt von dieser Beziehung mit Gott, um das wegzunehmen, wegzuwaschen und es wieder möglich zu machen, mit ihm in Beziehung zu leben. Und Jesus ist auferstanden, ja, und er hat den Tod besiegt und er hat deswegen auch die Macht, auch uns ein neues Leben zu geben, uns wirkliches Leben zu schenken. Und ich glaube, dass er genau das auch für dich machen möchte. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, was ich dafür machen muss, du musst eigentlich überhaupt nichts machen. Jesus hat das gemacht. Du musst das nur wollen, du musst das annehmen wollen. Und wenn du das möchtest, und hier sehen wir bei diesem Beamten auch, dass er sagt, ja, ich möchte da ganze Sache machen, ich möchte mein Leben diesem Jesus anvertrauen. Und symbolisch in der Taufe heißt das, ich sterbe. Und dann werde ich von Neuem geboren, habe ein neues Leben mit Jesus. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein. Komm vielleicht nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Ich weiß nicht, ob es ein Team gibt, die vielleicht mit dir beten können, oder ich kann mich auch gerne noch irgendwo hier aufhalten. Aber wenn du das Gefühl hast, Gott spricht dich auf die Art und Weise heute an, dann geh du auch da den Schritt. Weil ich glaube, Gott will da wirklich dir etwas schenken, dass du erleben kannst, wie dieser Beamte, der am Ende fröhlich und frei seines Weges gehen kann, weil da etwas passiert ist, weil er Gott kennengelernt hat und Gott ihn verändert hat. Okay, ich möchte schließen mit einer kurzen aktiven Frage, und das darf sich jeder für sich jetzt kurz überlegen. Ich habe gehört, ihr macht das auch so gerne, dass ihr dann überlegt, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Denk mal kurz drüber nach. Hat Gott dir heute einen Gedanken besonders aufs Herz gelegt? Irgendwas, was besonders hängen geblieben ist bei dir? Vielleicht dieses Beziehung mit ihm mehr kultivieren? Vielleicht direkt gehorsam sein, wenn du das Gefühl hast, Gott sagt das und das und das? Ja, vielleicht viel bewusster Menschen lieben um mich herum, die Augen offen halten oder diese Gelegenheiten mehr nutzen. Gibt es etwas, was Gott dir da konkret aufs Herz gelegt hat? Dann versuch das jetzt in der kommenden Woche umzusetzen. Überleg dir, wie das gehen kann. Frag vielleicht, Heiliger Geist, hilf du mir, gib mir eine gute Idee, wie kann das gehen? Aber setz es direkt um, diese Woche. Und eine zweite Frage, ist dir vielleicht bei dieser Geschichte eine Person in den Kopf gekommen? Eine von deinen Freunden, von deiner Familie, deinen Arbeitskollegen? War dir da vorhin ein Bild vor Augen? Irgendeine konkrete Person? Vielleicht war das auch kein Zufall. Dann schau mal, was sich ergibt mit dieser Person in der nächsten Woche. Vielleicht betest du auch und sagst, Heiliger Geist, ich habe an diese Person gedacht, warum? Was hat das damit auf sich? Was ist vielleicht mein Schritt, den ich gehen kann? Und dann üb das. Direkt gehorsam sein. Offen sein für diese Person. Mal sehen, was sich daraus ergeben kann. Ich möchte gern noch beten, einfach zum Abschluss mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so unglaublich liebst. Ich danke dir, dass du dich selbst hingegeben hast für uns und dass du dir wünschst, einfach mit uns in einer tiefen, innigen Beziehung zu leben. Du wünschst dir, dass wir als deine Kinder die ganze Fülle erleben dürfen, was es heißt, Teil deiner Familie zu sein. Jesus, du kennst uns, du kennst unseren Alltag, du weißt, was uns gerade bewegt. Du weißt auch, was die Dinge sind, wo wir sagen, hier, an diesem Punkt hänge ich ein bisschen und ich möchte eigentlich wachsen. Ich bitte dich, Vater, dass du jetzt in diesem Moment deinen Finger auf diesen Punkt legst und uns zeigst, was ist mein Schritt in dieser kommenden Zeit? Was ist das, was ich wirklich tun möchte, wo mein Herz sagt, das ist etwas, das ist ein Schritt, den möchte ich jetzt gehen. Das ist etwas, da möchte ich Zeit investieren, da möchte ich eine neue Priorität haben, was bisher irgendwie nicht so meine Priorität war. Und Jesus, wenn du uns eine konkrete Person aufs Herz legen möchtest, für die wir da sein können in der nächsten Zeit, vielleicht eine Person, mit der wir auch die gute Botschaft von dir teilen können, vielleicht der wir Zeugnis geben können von dem, was du in unserem Leben getan hast, dann zeig uns diese Person. Ich bete, dass du uns erfüllst, auch mit wirklich Mut, mit einer Liebe, die von dir kommt. Wir müssen da gar nichts produzieren, sondern du bist der das längst vorbereitet hat, der in uns wirkt. Und Jesus, ich bete, zeig uns diese Situation, wo du um uns herum schon längst am Wirken bist, und zeig uns, wie wir einsteigen können in diesen Moment. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen.